NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen bis 12:30. Tierwohl, Gentechnik und die Bewahrung der Schöpfung. Zur Grünen Woche in Berlin ein Gespräch mit dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister. Unser Kommentar in Blickpunkt Diesseits. Auf Eis gelegt. Die geplanten Islamverträge in Niedersachsen werden ausgesetzt. Außerdem Erinnerungskultur leid. Der Holocaust ist selten Thema an deutschen Hochschulen. Und vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer. Das bewegte Leben des norddeutschen Pastors Martin Niemöller. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Hollenbach. An diesem Wochenende hat in Berlin die weltgrößte Agrarshow, die Grüne Woche, begonnen. Auf der Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau treffen sich jährlich Politiker, Initiativen, Verbraucher und Nahrungsmittelproduzenten aus der ganzen Welt. Erwartet werden rund 350.000 Besucher. Auch die niedersächsischen Kirchen sind mit einem ökumenischen Messestand in Berlin vertreten. Themen sind dort Tierschutz und moderne Tierhaltung, faire Preise und weltweite Ernährung. Vor der Sendung habe ich mit dem Bischof der hannoverschen Landeskirche, Ralf Meister, gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob bei ihm zu Hause eigentlich nur noch Bioprodukte auf den Tisch kommen.
Also wir sind schon vor einigen Jahren dazu übergegangen, dass wir zum Beispiel nur Biomilch kaufen. Und bei Fleisch ist es so, dass in unserer Familie meine Tochter schon, seitdem wir in Niedersachsen sind, Vegetarierin ist. Und der Rest der Familie zu denen, so heißt es jetzt, glaube ich, den Flexitariern gehört, also weitestgehend auf Fleischprodukte verzichten.
Inwieweit kann die Landeskirche denn Einfluss nehmen, zum Beispiel über die Pachtverträge? Die Kirchengemeinden haben ja viele Ländereien. Kann man da den Landwirten vorschreiben, dass eben nur Bioprodukte angebaut werden oder keine Monokultur angebaut wird?
Also so eng ist es nicht. Man muss sagen, dass von den 38.000 Hektar, die in kirchlichem Besitz sind, die meisten natürlich im Besitz von Kirchengemeinden sind. Allerdings gibt es Musterpachtverträge und die überwiegende Mehrheit der Kirchengemeinden wendet sie auch an. Und darin geht es tatsächlich darum, dass bei der Verpachtung Pächter berücksichtigt werden sollen, nur Pächter, die eine umweltschonende Bewirtschaftung gewährleisten, dass auch die Monokultur begrenzt wird dort und dass es ein Verbot gibt, gentechnisch veränderte Organismen anzubauen. Das heißt, da sind klare Richtlinien. Wir können nicht sagen, dass es 100% angewendet wird, aber die Richtung, glaube ich, stimmt schon.
An diesem Wochenende hat ja die Grüne Woche begonnen in Berlin. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat dort ein neues Siegel zum Tierwohl vorgestellt auf freiwilliger Basis. Inwieweit nützt diese freiwillige Basis da etwas?
Na, ich glaube, erstmal nützen alle diese Initiativen, weil sie gleichzeitig mit der Sorge um das Tierwohl deutlich signalisieren, wir müssen umdenken. An manchen Stellen, glaube ich, auch radikal umdenken. Also ich glaube, die Zukunft der Landwirtschaft muss für uns ganz deutlich auch heißen in der Konsequenz, Essen und Lebensmittel werden teurer. Und sie werden wahrscheinlich signifikant teurer. Denn wenn wir all die Konsequenzen, die in der Produktion von Lebensmitteln involviert sind, das Tierwohl zum Beispiel, den Umgang mit Ressourcen, auch letztlich die Folgekosten wie die Beseitigung der Nitratbelastung und der Pestizide, wenn wir alles das hineinrechnen, dann müssen die Lebensmittel deutlich teurer werden als jetzt.
Sie sind Landesbischof in Niedersachsen, in einer Region, die immer noch landwirtschaftlich geprägt ist auch durch Massentierhaltung, durch industrialisierte Landwirtschaft. Ist das für Sie auch ein Spagat, einerseits zuständig zu sein für Landwirte, die eben auch diese Produktionsform vertreten, andererseits aber auch zu stehen für Tierethik, für einen Umgang mit der Landwirtschaft, der von Nachhaltigkeit geprägt ist?
Na, ich glaube, es ist kein Spagat, sondern es ist die Herausforderung, die nicht nur ich habe, sondern die viele Menschen gleichermaßen spüren, dass wir theologisch gesprochen in einer unerlösten Welt leben. Also vieles von dem, was wir tun und nicht nur in der Landwirtschaft, wird den Anforderungen die Nachhaltigkeit auf dieser Erde zu gewährleisten, überhaupt nicht gerecht. Ich glaube, dass diese Herausforderung in der Landwirtschaft signifikant ist, sehr, sehr sichtbar. Und die Mehrheit weiß, dass eine industrielle Tierhaltung, glaube ich, nicht zukunftsfähig ist. Wir werden viel stärker in Zukunft nochmal schauen, wie gehen wir eigentlich mit den Ressourcen um. Das muss das Ziel sein. Und das wird nur gehen, wenn erstens die Lebensmittel teurer werden und wenn wir zweitens viel intensiver über Kreislaufwirtschaft nachdenken und deutlich sehen, dass wir viel zu viel Fleisch verbrauchen.
Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister über Fleischverzicht und zu billige Lebensmittel. Nach jahrelangen Ankündigungen und einer monatelangen Hängepartie um die Unterzeichnung gibt es nun so etwas wie Klarheit. Das Land Niedersachsen legt den geplanten Rahmenvertrag mit den islamischen Verbänden auf Eis. Das hat die rot-grüne Landesregierung vorgestern bekannt gegeben. Die Verhandlungen werden ausgesetzt und sollen erst in der nächsten Legislaturperiode wieder aufgenommen werden. Vorausgesetzt, die politischen Mehrheiten machen das überhaupt möglich. Denn CDU und FDP in Niedersachsen sind zuletzt immer deutlicher von dem deutsch-türkischen Moscheeverband DİTİB abgerückt. Florian Breitmeier kommentiert.
Das war's. Die Verträge liegen auf Eis. Die allgemeine Großwetterlage für einen Abschluss angeblich zu frostig. Ob allerdings ausgerechnet nach der nächsten Landtagswahl im Januar 2018 politisches Tauwetter herrscht, darf bezweifelt werden. Nicht nur Erdogan und die geplante Verfassungsreform in der Türkei lassen grüßen, sondern wohl auch die AfD im nächsten niedersächsischen Landtag. Kommt Zeit, kommt Rat. Dieser Devise ist man in der niedersächsischen Staatskanzlei bei dem heiklen Thema Islamverträge zu lange gefolgt und hat damit die historische Chance zum Abschluss erst einmal verpasst. Im Laufe der Verhandlungen und Gespräche haben sich SPD, Grüne, CDU und FDP keineswegs mit Ruhm bekleckert. Die CDU stieg kalt aus und brachte lieber dickleibige Kompendien über die Islamverträge heraus. Die SPD deutete ihrerseits einige Kommunalwahlergebnisse und spürte Gegenwind zu den Verträgen auch in den eigenen Reihen. Wenn alle Seiten, auch die muslimischen Verbände, rechtzeitig, ehrlich und offen benannt hätten, was sie wollen und was nicht, man hätte sich viel Frust und Enttäuschungen ersparen können. Wenn nun die Landtagsparteien und die muslimischen Verbände an guten Kontakten festhalten wollen, weiterhin das Gespräch suchen, kluge Entscheidungen auf kommunaler Ebene treffen, dann ist das gut, wichtig und richtig. Aber dazu bedarf es eines offensiven Austauschs, auch des öffentlichen Streits. In Hinterzimmern von Staatskanzleien und Verbandsgeschäftsstellen lässt sich kein gesellschaftlicher Konsens zu komplexen Fragen herstellen. Deshalb ist es ein Fehler, wenn die rot-grüne Landesregierung die für dieses Jahr geplanten Diskussionsveranstaltungen zu den Verträgen nun nicht mehr organisieren will. Dort ließe sich nämlich trefflich streiten, aber auch für ein gutes Miteinander werben. Klar ist, es kann in Niedersachsen keinen Vertragsabschluss um jeden Preis geben. Die finanzielle und organisatorische Abhängigkeit des Moscheeverbandes DİTİB von Ankara ist nicht zu leugnen. Lange Zeit war genau dies besonders der CDU wichtig, wurde doch gerade in der engen Verflechtung der DİTİB mit den türkischen Staatsstrukturen ein Schutzwall gesehen vor religiösem Extremismus. Doch die Türkei ist nicht mehr dieselbe Türkei wie noch vor 5 oder 2 Jahren. Das Land ist auf dem Weg in eine islamische Autokratie. Das hat Folgen, auch für die Türken in Deutschland. Sollte sich durch die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft bestätigen, dass DİTİB-Imame mutmaßliche Anhänger der in der Türkei unter Terrorverdacht stehenden Gülen-Bewegung in deutschen Moscheen ausspioniert haben, müssen harte Konsequenzen folgen. Die Visa müssten den überführten Imamen entzogen werden. Denn ein schwelendes Verdachtsklima in den Moscheen erschwert die Integration und gefährdet auf Dauer das friedliche Zusammenleben. Die DİTİB muss sich entscheiden. Bleibt sie organisatorisch und finanziell weiterhin von Ankara abhängig, kann sie in der niedersächsischen Politik zwar weiterhin eine wichtige Gesprächspartnerin sein, aber eben keine Vertragspartnerin. Wenn sich die DİTİB aber von dem Einfluss der türkischen Religionsbehörde lösen soll, muss ihr die Politik auch helfen. Zum Beispiel mit einem Forderungskatalog und der konkreten Aussicht darauf, eine Körperschaft öffentlichen Rechts zu werden. Dafür muss aber die DİTİB den ersten Schritt tun. Konkret bedeutet das zunächst eine Satzungsänderung der Organisation. Denn wer in Deutschland hoheitliche Aufgaben wie zum Beispiel das Einziehen einer Moscheesteuer ausüben will, kann nicht in Abhängigkeit eines ausländischen Staates stehen. Das eben unterscheidet eine Körperschaft öffentlichen Rechts von einem eingetragenen Verein, der DITIB freilich bleiben kann. Die politischen Parteien und die DITIB in Niedersachsen haben die Wahl.
Florian Breitmeier kommentierte. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, hat vor der rechtspopulistischen AfD gewarnt. Alle Menschen, die sich der Partei anschließen wollten, müssten sich klarmachen, wer darin eigentlich vertreten sei. Es gebe in der AfD richtige Nazis, sagte der bayerische Landesbischof. Als Beispiel nannte Bedford Strohm den AfD-Politiker Björn Höcke, der nationalsozialistisch affine Thesen vertrete. Auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat die Position des Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke zum deutschen Holocaust-Gedenken scharf kritisiert. Mit Fassungslosigkeit habe er die völlig unsinnigen Äußerungen zum Holocaust-Denkmal in Berlin und zur Erinnerungskultur vernommen, sagte der Vorsitzende der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum, Bischof Ulrich Neimeyer. Die Erinnerung an die Shoah und die historische Auseinandersetzung mit ihren Ursachen und Folgen gehörten unverzichtbar zur politischen Kultur Deutschlands, betonte Neimeyer. Die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist nach Auffassung des EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Clausen die Folge eines Knäuels von Katastrophen. Zugleich dürfte es der Beginn einer Katastrophenlawine werden, sagte Clausen. In Amerika sei ein Zivilisationsbruch geschehen. Der Konsens über die Demokratie und ihre wichtigsten Institutionen sei in den USA ebenso zerstört worden wie ein Einverständnis über die offene Gesellschaft und jedes Gefühl für Anstand und Respekt. Perspektivlose Menschen aus der Provinz hätten einen Multimilliardär aus New York gewählt, nur weil dieser so rabiat ihre Wut bediene. Zwar gehöre ein Mindestmaß an Wut zur Demokratie, aber Wut sei ein heißes Gefühl und lasse sich leicht manipulieren. Wer nur geschickt die Wut der Massen aufwiegele, könne Macht gewinnen und von realen Problemen und eigenen Interessen ablenken, sagte der frühere Hamburger Propst in der Sendung Glaubenssachen auf NDR Kultur. Mit einem unmissverständlichen Appell für eine Zwei-Staaten-Lösung und für ein Ende der seit 50 Jahren andauernden israelischen Besatzung Palästinas hat eine internationale katholische Bischofsgruppe ihren Besuch im Heiligen Land abgeschlossen. Die Besatzung sei ein Skandal, an den man sich nie gewöhnen dürfe, heißt es in der Abschlusserklärung. Darin wenden sich die Bischöfe auch gegen den von Israel vorangetriebenen Siedlungsbau. Die de facto Annexion von Gebieten untergrabe nicht nur die Rechte der Palästinenser in Gebieten wie Hebron und Ostjerusalem, sondern gefährde jede Friedenschance. An der sechstägigen Reise nahmen Vertreter von 12 Bischofskonferenzen aus Europa, Nordamerika und Südafrika teil. Knapp 3/4 der Schleswig-Holsteiner unterstützen laut einer aktuellen Studie den Vorstoß der Piratenpartei zur Änderung des Bestattungsrechts. Wie aus der TNS-Infratest-Umfrage hervorgeht, stimmten 75% der Befragten für den Vorschlag, der unter anderem die Möglichkeit einer häuslichen Aufbewahrung der Asche Verstorbener vorsieht. Außerdem will die Piratenpartei das Verstreuen der Asche außerhalb von Friedhöfen ermöglichen. Zudem sollen Muslime und Juden ihre Verstorbenen künftig schon am Folgetag des Todes bestatten können, nachdem die Leichenschau durchgeführt wurde. In der kommenden Woche soll über den Antrag im Landesparlament debattiert werden. Für die Abstimmung haben SPD und Grüne den Fraktionszwang aufgehoben. In der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel ist am vergangenen Sonntag die Ausstellung Luthermania – Ansichten einer Kultfigur eröffnet worden. Sie befasst sich anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation mit verschiedenen Facetten von Martin Luther. Unter den rund 70 Exponaten befinden sich teils nie zuvor öffentlich gezeigte Bücher, Flugblätter und Objekte. Die Besucher können sich beispielsweise das legendäre Tintenfass ansehen, mit dem der Reformator nach dem Teufel geworfen haben soll. Die Ausstellung schildert die Wirkungsgeschichte des Reformators in 5 Jahrhunderten. Luther wurde mal als Ketzer, mal als Kirchenspalter, dann wieder als Nationalheld oder Kirchenvater gesehen. Die Schau zeichne nach, wie die Lutherbilder von der jeweiligen sozialen und politischen Lage sowie von kulturellen Entwicklungen und Krisen beeinflusst seien, hieß es.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Seit 21 Jahren wird in Deutschland am 27. Januar offiziell aller Opfer des Nationalsozialismus gedacht und damit auch der Holocaust-Opfer. Allerdings rücken Shoah und Nationalsozialismus immer weiter in den Hintergrund, auch weil es immer weniger Zeitzeugen gibt. Künftige Generationen sind insbesondere auf engagierte Pädagogen angewiesen, um sich fundiertes Wissen anzueignen. Doch welchen Raum nimmt das Thema Holocaust heute noch an den Universitäten ein? Die Ergebnisse einer aktuellen wissenschaftlichen Studie verheißen nichts Gutes, wie Elena Griepentrog berichtet.
Die Forscherinnen nahmen das Lehrangebot von 78 deutschen Universitäten unter die Lupe. Ein Ergebnis der Studie: Innerhalb von 2 Jahren standen pro Hochschule im Durchschnitt gerade einmal 1 bis 3 Lehrveranstaltungen zum Thema Holocaust und Nationalsozialismus auf dem Lehrplan. Dabei gab es große regionale Unterschiede. Eine vergleichsweise gute Versorgung bietet beispielsweise die Ludwig-Maximilian-Universität München mit 23 Lehrveranstaltungen sowie die Universität Hamburg mit 17 Seminaren und Vorlesungen. Hier ist auch ein interdisziplinäres Graduiertenkolleg zur Erforschung der Shoah angesiedelt. Verena Lucia Nägel, Mitautorin der Studie.
Wir interpretieren das so, dass davon ausgegangen werden kann, dass nur an wenigen Hochschulen regelmäßig ein Grundwissen über den Holocaust vermittelt wird. Denn die durchschnittlichen Zahlen bedeuten, dass nicht an jeder Hochschule in jedem Semester beispielsweise eine Überblicksvorlesung und ein Seminar über den Holocaust angeboten wurde.
An 11 untersuchten Hochschulen gab es im genannten Zeitraum überhaupt kein Angebot zum Thema. So passiert es, dass sogar Geschichtsstudenten die Universität mit einem Bachelor in der Tasche verlassen, ohne sich je wissenschaftlich mit dem Holocaust befasst zu haben. Einige wenige Hochschulen in Deutschland verfügen über gebündelte Forschungszentren. An anderen wird der Holocaust im Rahmen des Pädagogik-, Literatur- oder Theologiestudiums behandelt. Lennart Palke, Student der Politikwissenschaft auf Lehramt.
Es ist halt ein großes Problem, wenn im Rahmenlehrplan solche Dinge drinstehen wie Gegner und Gegnerin der Demokratie. Wir sollen den Schülerinnen und Schülern beibringen, was Antisemitismus ist, haben aber nie eine Lehrveranstaltung zum Holocaust belegt. Wie soll man den Nahostkonflikt im Politikwissenschaftsunterricht erklären, wenn man keine historischen Grundkenntnisse hat?
Die Gründe für diese Entwicklung sind offenbar auch in den veränderten Studienbedingungen zu suchen. Das Studium ist verkürzt, die Studienordnungen wurden zusammengestrichen. Aus Spargründen zudem auch viele Lehrstühle abgeschafft. Aufgrund der zahlreichen Pflichtveranstaltungen bleibt vielen Studenten kaum Zeit, auch andere Vorlesungen oder Seminare zu besuchen. Eine gute Allgemeinbildung sei jedoch für jeden Akademiker wichtig, sagt Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Eine Stärkung, egal ob bei den Politikwissenschaftlern, egal ob bei den Germanisten, egal ob bei den Historikern, erst einmal des Wissens über den Nationalsozialismus, das Wissen über diktatorische Systeme, das Wissen über den Holocaust, halte ich für unabdingbar. Die Moral ist das Zweite, bloß nur die Moral ohne Kenntnis schützt mich nicht und hilft mir nicht und hilft mir vor allen Dingen bei der Analyse des politischen Prozesses, was um mich herum passiert, nicht.
Auch außerhalb der Universitäten kommen 20- bis 40-Jährige immer seltener mit dem Thema Holocaust in Berührung. Die rund 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland, ebenso die katholische Friedensorganisation Pax Christi oder die zahlreichen christlich-jüdischen Arbeitskreise sind vielerorts überaltert. Die Nachwuchsarbeit ist schwer. Umso entscheidender sind gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die bereits in der Schule das Thema Holocaust und Erinnerungskultur ansprechen. Der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Johannes Tuchel, hofft, dass dann auch Studenten ein mögliches Fehlen des Holocaust-Themas in bestimmten Lehrplänen öffentlich machen. Die derzeitige vielerorts anzutreffende akademische Unterversorgung zum Thema Holocaust kritisiert Tuchel schlicht und ergreifend als Desaster.
Elena Griepentrog berichtete. Martin Niemöller hat die evangelische Kirche im 20. Jahrhundert geprägt und herausgefordert, wie nur wenige andere Theologen. Rechtzeitig zu seinem 125. Geburtstag ist jetzt eine spannende Biografie erschienen. Sie zeichnet nach, wie Niemöller erst Marineoffizier auf einem U-Boot im Ersten Weltkrieg war, dann Pastor und Kopf der bekennenden Kirche während des Nationalsozialismus und schließlich nach dem Krieg eine unüberhörbare Stimme für Versöhnung und Pazifismus wurde. Daniel Kaiser hat die Biografie gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Für das Ausland war Niemöller in der Nazizeit der gute Deutsche, einer, der Hitler die Stirn bot. Seine Predigten wurden auf abenteuerliche Weise ins Ausland geschafft und dort veröffentlicht. Besonders in Amerika wird er bis heute zum Hauptgegner Hitlers stilisiert. Als Pastor in Berlin-Dahlem Anfang der 30er Jahre war Martin Niemöller der bekannteste Prediger weit und breit, sagte Michael Heimel.
Man hat wirklich ihn von weit her aufgesucht und die U-Bahn-Schaffner haben sich darauf eingestellt und die Haltestelle angekündigt, hier aussteigen bei Niemöller.
Niemöller stand unter Beobachtung. Nazispitzel saßen in seinen Gottesdiensten. Er wusste das.
Er nahm das mit einer erstaunlichen Gelassenheit und ja sogar mit Humor, wenn er sagte, das seien seine treuesten Zuhörer oder auch meine lieben Herren von der Geheimpolizei, sie können auch mitschreiben jetzt.
Adolf Hitler wollte mit Hilfe der deutschen Christen die evangelische Kirche gleichschalten und sich diese gefügig machen. Niemöller wurde zum Kopf des Pfarrernotbundes und später der bekennenden Kirche, die sich dagegen wehrte. Bei einer Begegnung in der Reichskanzlei widersprach er Hitler offen. Bald darauf landete er als persönlicher Gefangener Hitlers im KZ. In seiner kleinen Zelle kämpfte er lange mit Depressionen.
Er hat das bewältigt, indem er sehr diszipliniert seinen Tag eingeteilt hat und hat Gesangbuchlieder auswendig gelernt. Nach seiner KZ-Haft hat er fast das ganze Gesangbuch auswendig gekannt.
Nach dem Krieg forderte Niemöller die moralisch bankrotte evangelische Kirche zur Buße auf und war auch einer der Initiatoren des Stuttgarter Schuldbekenntnisses vom Oktober 1945.
Innerhalb der Kirche hatte er mit diesem Bußruf wenig Erfolg. Das wollten die Deutschen nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg nicht hören. Buße tun. Und die Kirchenleute, vor allem auch die Verantwortlichen in den evangelischen Landeskirchen, wollten das im Grunde so auch nicht hören, wie Niemöller es sagte.
Schon in diesen Tagen entwickelte er einen Gedanken, der die Verantwortung des Einzelnen und auch seine eigene Verantwortung in einem Unrechtsstaat auf den Punkt bringt. Der Text, so wie ihn Schulkinder in Amerika heute lernen, entstand aber erst Ende der 70er Jahre.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Heimel schildert spannend und mit vielen Anekdoten die Brüche und Widersprüche im Leben Niemöllers, wie der sich wandelte vom deutschnationalen Antidemokraten hin zum radikalen Pazifisten, der sich im Kalten Krieg querlegte und schon 1952 zu Gesprächen nach Moskau reiste. Immer wieder erinnerte Niemöller damals an seine Grundüberzeugung.
Dass die Russen, auch die kommunistischen Russen, dass das Menschen sind, mit denen man leben kann, weil man mit ihnen sprechen kann und weil Menschen sich ja immer noch ändern können und Systeme sich ändern können und dergleichen. Und mir ging es darum, dass die Kirche den Anfang machte für dieses Verstehen.
Als Hans-Martin Schleyer von der RAF entführt wurde, bot sich der 85-jährige Niemöller zum Austausch als Geisel an und wurde dafür angefeindet. Niemöller, die umstrittene Jahrhundertgestalt, starb 1984. Ein Pastor, der aneckte, der vom Antidemokraten zum pazifistischen Überzeugungstäter wurde.
Ein Beitrag von Daniel Kaiser. Michael Heimels Buch »Martin Niemöller – Vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer« ist bei Lambert Schneider erschienen, hat 320 Seiten und kostet rund 30 Euro. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Forum am Sonntag geht es heute Nachmittag um 5 nach 5 auf NDR Info um den Greifswalder Weg und den merkwürdigen Umgang der Pommerschen Kirche mit ihrer Vergangenheit. Im Studio verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.